Und der letzte Vortrag soll eigentlich eine Ergänzung sein zu den vorangegangenen Präsentationen und soll versuchen, auf die Komplexität der Sinusitis hinzuweisen und den daraus resultierenden differenzierten diagnostischen und auch therapeutischen Schritten. Ich habe den Vortrag genannt, andere diagnostische und therapeutische Möglichkeiten der Sinusitis und letztlich auch ihrer Grenzen. Das Bild kennen Sie, ein Ausgusspräparat der Nasenhöhle und der Nasennebenhöhlen. Ich betone deshalb das Wort Höhlen, weil das luftgefüllte Räume sind, die mit Luft gefüllt sein müssen, damit sie, eigentlich wissen wir nicht, was sie müssen. Wirklich wissen, warum wir die Nebenhöhlen haben, wage ich zu sagen, wissen wir nicht. Das steht zwar in den Büchern drinnen, damit der Kopf leichter ist und damit die Resonanz eine bessere ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, wenn die Nebenhöhlen keine Luft kriegen, machen es Probleme. Wir unterscheiden, wie wir schon vorhin gehört haben, zwischen chronischen Nebenhöhlenproblemen und einer akuten Infektion, bakteriell oder viral. Bei der chronischen Infektion ist halt zu unterscheiden, ob das anatomische Morphologie Ursachen hat, beziehungsweise Schleimhauterkrankungen, die natürlich auch vorliegen können, die mukoziliäre Clearance und den Sekretabtransport beeinflussen. Natürlich kann eine chronische Symptomatik akut superinfiziert werden, auch einen akuten Infekt aufweisen. Andererseits kann natürlich eine akute Infektion in eine chronische Infektion übergehen. Diagnostisch haben wir bereits einiges über Anamnese, Bildgebung, Bakteriologie, Allergologie gehört. Sehr vielfältige Aspekte. Ich möchte mich kurz auf die Endoskopie konzentrieren. Ein paar Bilder einer ausgeprägten Conchiapulosa, die den mittleren Nasengang, wir haben gehört, hier eine wichtige zentrale Stelle, das Infundibulum, die osteometale Einheit, ausschlaggebend für den Belüftungsstatus der Nasennebenhöhlen. Sie müssen sich vorstellen, dieser Patient ist jahrelang auf Polyposis Nase in allergischer Hinsicht behandelt worden, bis dann irgendein Kollege auf die Idee kam, einmal ein Nasennebenhöhlen-CT anzufertigen. Und da hat man dann diese ausgedehnte Conchiapulosa gesehen, die natürlich den Nasen, nicht nur den mittleren Nasengang, sondern auch die Nasenhöhle massiv einengt. Das hier ist ein Bild eines sogenannten accessorischen Kieferhöhlenosteoms, ein Bild, das man bei einer chronischen Symptomatik, auch wenn man jetzt keinen spektakulären Befund in der Nase sieht, doch immer wieder sieht. Ein accessorisches Kieferhöhlenosteom ist ein Osteom, das im Bereich der medialen Kieferhöhlenbegrenzung auftritt. Und wenn Sie ein Loch in der medialen Kieferhöhlenwand, wenn man so sagt, sehen, ist das kein normales Kieferhöhlenosteom? Das normale Kieferhöhlenosteom liegt hier hinter dem Prozessus uncinatus und meistens nicht vertikal, sondern eher etwas schräg gestellt. Behalten Sie das Bild im Gedächtnis, wir kommen nochmal drauf zurück. Auch hier ein perforierter Prozessus uncinatus, mittlere Nasenmuschel, Prozessus uncinatus perforiert, ist ein Zeichen einer chronischen Belüftungsstörung, einer chronischen Affektion der Kieferhöhle. Hier schon etwas weiter fortgeschritten, wobei man sich hier die chronische Entzündung durch die Polyposis, hier das kleine Lückerl der perforierte Prozessus uncinatus, natürlich besser vorstellen kann. Auch ein medialisierter Prozessus uncinatus kann das Infundibel und die Belüftungssituation der Kieferhöhle entsprechend beeinträchtigen. Hier auch ein fortgeschritteneres Stadium eines medialisierten Prozessus uncinatus. Hier ist die mittlere Nasenmuschel, Nasenseptum, und da hat sich bereits ein Nasenschleimhautpolyp gebildet. Auch ausgeprägte Agganasezellen, wir haben sie am Anfang Vortrag auf einem Bild schon gesehen, ausgeprägte, noch vorgelagerte Sippenzellen sind natürlich auch Möglichkeiten, dass das Infundibulum entsprechend eingeengt werden kann. Dieses Bild zeigt einen mittleren Nasengang und Sie sehen hier eine Vorwölbung. Wenn man das ein bisschen anders, einen anderen Blick nimmt, auch eine Vorwölbung im Bereich des unteren Nasenganges. Im Endeffekt hat sich gezeigt, dass das ein Patient war, der ist von einer Zahnärztin geschickt worden mit dem Verdacht auf eine Pilzsinusitis. Sie sehen allerdings einen expansiv wachsenden Prozess, der für eine Pilzsinusitis nicht wirklich typisch ist. Im Endeffekt hat sich das Ganze entpuppt als ein retinierter, überzähliger Zahn, der eine radikuläre Zyste entwickelt hat, die ganz auf expansiv gewachsen ist. Wir haben das dann endoskopisch saniert und die Problematik war damit behoben. Also auch das gibt es in HNO-Bereichen. Das ist wieder das typische Bild einer einer Polyposis-Nase, Polypen, Nasenschleimhautpolypen im Bereich des mittleren Nasengangs sind natürlich typische endoskopische Zeichen einer chronischen Affektion. Hier braucht man kein Endoskop. Polyposis-Nase, die bis in das Vestibulum Nase vorreicht, einseitig oder beidseitig, ist natürlich ein ausgeprägtes Krankheitsbild. Bei einem einseitigen Prozess ist immer wieder auch ein malignes oder ein beniges, tumoröses Geschehen zu denken, das natürlich entsprechend behandelt und abgeklärt gehört. Die orbitale Komplikation wurde heute schon erwähnt, primär eine anamnestische und auch eine, möchte ich sagen, Blickdiagnose. Wir brauchen auf alle Fälle eine Bindgebung, um bei abszedierenden Veränderungen natürlich sofort chirurgisch einsteigen zu können, wobei hier natürlich die chirurgische Intervention bei einer abszedierenden Veränderung in der Orbita die Methode der Wahl ist. Welche therapeutischen Möglichkeiten haben wir? Konservative Möglichkeiten, und wenn konservative Möglichkeiten, konservative Ansätze nicht zum Erfolg führen, natürlich die chirurgischen Ansätze. Was ist allerdings das Behandlungsziel? Wir müssen das aus einer Seite aus der Behandlung, Behandlersicht betrachten. Unser Ziel ist es, vollkommen egal, welche Art der Therapie ich anwende, mein Ziel ist es, die Belüftung der Nebenhöhlen zu optimieren, zu gewährleisten und letzten Endes auch die Voraussetzungen für den Sekretabtransport zu ermöglichen. Und das Ganze über das natürliche Kieferhöhlenosteum. Das heißt, ich muss die natürlichen Eingänge der Nebenhöhlen entsprechend öffnen. Aus der Sicht des Patienten, das Behandlungsziel ist da ein bisschen ein anderes. Der Patient möchte frei durch die Nase atmen können, der Patient möchte kein Sekret im Rachen mehr spüren, er möchte wieder normal riechen können, er möchte keinen Druck und er möchte keine Schmerzen haben. Primär haben wir natürlich konservative Therapiemaßnahmen zur Verfügung, in jeglicher Form antientzündlich, antiallergisch, antibiotisch, lokaltherapeutisch oder auch Pseudoephedrine in Anwendung als systemisch abschwellende Medikation. Alle zusammen haben so quasi den gleichen Effekt mit ihren Nebeneffekten, die wir natürlich auch ins Kalkül ziehen. Sie wirken abschwellend. Akute Beschwerden sind primär mit abschwellenden, lokalen, topischen Nasentropfen zu behandeln. Sie unter Umständen systemische Pseudoephedrin, ich sage immer, das sind Nasentropfen in Tablettenform. Nichtsteroidale Antirheumatiker plus minus Antibiotika, wir haben heute schon gehört, einen kleinen Ansatz. Eventuell auch mit Fragezeichen ist eine Punktion erforderlich, wobei die Punktion spezieller Kieferhöhlen in den letzten Jahren durch die doch deutliche Verbesserung der abschwellenden Medikation in den Hintergrund geraten ist. Ausnahme spielt hier, wie ich vorhin erwähnt habe, die orbitale Komplikation, da ist die Therapie der Wahl an und für sich eine chirurgische. Konservative Beschwerden werden primär mit topischen oder systemischen Kortikosteroiden behandelt, Salzspülungen, diätetische Maßnahmen, Patienten mit Nahrungsmittelintoleranzen, Salicylatintoleranzen, histaminarme Diät wird empfohlen. Auch hier, wie ich erwähnt, ist auch vorhin in den letzten Vorträgen schon erwähnt worden, Antibiotika, Antihistaminika und auch abschwellende Nasentropfen sind bei der Behandlung der chronischen Beschwerdesymptomatik letzten Endes nicht bewiesen. Wenn jetzt die konservative Therapie nicht den Erfolg hat, den wir uns vorstellen, bleiben uns noch chirurgische Maßnahmen zur Verfügung übrig, wobei hier endoskopische Möglichkeiten, mikroskopische Möglichkeiten bestehen und in seltenen Fällen wenden wir auch heute noch Zugänge von außen an, wenn wir mit endoskopischer und mikroskopischer Chirurgie nicht zum Ziel gelangen. Wichtig ist allerdings, bevor wir chirurgisch auch einsteigen, nachdem wir die konservativen Maßnahmen ausgeschöpft haben, den Patienten auch aufzuklären und ihn und uns einmal seine Erwartungshaltung anzuhören, weil es gibt Situationen, wo wir die Problematik nicht wegoperieren können und der Patient muss informiert werden, dass unter Umständen die Operation nur ein Teil der Behandlung ist und eine Behandlung sich oft über Jahre, Monate, Wochen dahin zieht und man so quasi in Kombination mit diesen ganzen Maßnahmen letztlich ein Stabilisieren einer Systemerkrankung bewerkstelligen kann. Ich habe da hier auch noch einmal hingeschrieben, eine intensive Therapie, prä- und postoperativ, die sich manchmal über Wochen dahin ziehen kann, muss natürlich auch mit dem Patienten besprochen werden. Viele Patienten kommen, sie möchten sich operieren lassen und glauben, das war's. In den meisten Fällen funktioniert es aber leider Gottes nicht immer. Die endoskopische Chirurgie ist Ihnen ein Begriff, die sogenannte Functional Endoscopic Sinus Surgery, seinerzeit von Messerklinger und Nachfolge der Grazer Klinik, Professor Stamberger, entsprechend postuliert und etabliert. Ein gezieltes, schleimhautschonendes Arbeiten, wobei ich die natürlichen Nebenhöhlenostien öffne, von pathologischen Veränderungen befreie, sodass ich eine gute Drainage der Nebenhöhlen über die natürlichen Belüftungswege erziele. Wichtig ist natürlich die Kenntnis der Anatomie, ganz wichtig ein dreidimensionales Vorstellungsvermögen und letztlich sollte ich auch eine Ahnung haben von den physiologischen Vorgängen bezogen auf den Sekretabtransport. Es bringt nicht viel, wenn ich irgendwo ein Loch hineinbohre, weil artifizielle Ostien vernarben, da kann man mehr oder weniger fast zuschauen. Hier ein Bild von so einem endoskopischen Eingriff, das Abtragen, wir haben das vorhin schon öfter gehört, einer lateralen Lamelle von so einer Conchia bullosa. Hier ist die laterale Lamelle weg, Sie sehen da hier auf den Prozessus uncinatus, hinten leuchtet die Bulla et mortalis durch. Im nächsten Schritt wurde dann hier der Prozessus uncinatus umschnitten und das Kieferhöhlenostium dargestellt. Sie sehen da hier noch ein bisschen Reste, Schleimhautreste vom Prozessus uncinatus. Aber man sieht hier schön, wie das Kieferhöhlenostium eigentlich hinter dem Prozessus uncinatus liegt und auf natürlichen Wegen nicht wirklich einsehbar ist. Das ist jetzt ein Kontrastbild, das ist ein Aspergillom, nicht in der Kieferhöhle, sondern in einer Conchia bullosa. Also Aspergillome können auch auftreten, dort, wo keine Zinkoxidmaterialien primär landen. Wir haben sie auch schon in der Stirnhöhle gefunden, wir haben sie in der Keilbeinhöhle gefunden, aber am häufigsten natürlich in der Kieferhöhle, das ist keine Frage. Das sind interessante Aspekte. Sie erinnern sich vielleicht am Eingangs noch an dieses Foto mit diesem accessorischen Kieferhöhlenostium. Der Prozessus uncinatus wurde weggenommen und Sie sehen hier das etwas schräger stehende natürliche Ostium. Diese dünne Schleimhautbrücke haben wir letztlich dann weggenommen, dass wir so einen großen Ostium verbunden haben, weil der Sekretabtransport geht immer in Richtung natürliches Ostium und der Sekretabtransport geht um dieses accessorische Ostium herum und will beim natürlichen Ostium heraus. Und wenn Sie das da hier nicht durchtrennen, ist dieses hintere Loch eigentlich sinnlos und wenn wir die Brücke durchtrennen, können wir so quasi die Öffnung als vergrößerte Öffnung benutzen. Eine intensive Pflege postoperativ ist mehr oder weniger Standard durch Reinigung, Absaugen, Überprüfen der Durchgängigkeit der Ostien, auch durchtrennen von etwaigen Synechien, die natürlich entstehen können. Salzspülungen wenden wir ab der zweiten Woche an, im Sinne von Nasenduschen, die von den Patienten primär ein bisschen skeptisch betrachtet, aber wenn die Patienten mal ein gewisses Handling dafür entwickelt haben, einmal relativ begeistert aufgenommen werden. Topische Kortikosteroide, eventuell als Langzeittherapie bei chronischen Sinusitiden, haben sich letzten Endes als sinnvoll erwiesen und werden in der Literatur entsprechend vertreten. Plus, minus systemische Kortikosteroide, manchmal über Wochen und Monate, je nach Beschwerdebild, helfen ein Zustandsbild halbwegs stabil zu halten, plus minus Antibiotika. Wir kennen mittlerweile die Meinung der Behandlung einer chronischen Sinusitis mit Antibiotika. Abschwellende Therapien können vorübergehende Besserung erzielen, sind aber letztlich nicht die Therapie der Wahl. Es kann Wochen dauern, bis die Wundheilung abgeschlossen ist. Im Durchschnitt sind das ungefähr 3 Monate. Aber es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die Hälfte der Fälle erst nach 18 Monaten, das heißt, das sind nach 1,5 Jahren, eigentlich eine normale mukoziliäre Clearance aufweisen. Faktoren, die die Wundheilung beeinflussen, sind bekannt. Druck von Nasentamponaden, Hypoxie, Mangelernährung, Grunderkrankungen, Diabetes mellitus, zystische Fibrose, Analgetika-Intoleranzen, Asthma bronchial, natürlich zytotoxische und immunsuppressive Medikamente. Ja, dann haben wir einen Patienten operiert. Der Patient ist anfänglich ganz gut gegangen. Nach 3 Monaten kommt er zur Kontrolle. Es geht ihm eigentlich gar nicht so schlecht. Und wir schauen in die Nase hinein und denken, huch, der schaut eigentlich fast genauso aus wie vor der Operation. Aber eigentlich geht es ihm unterm Strich vielleicht gar nicht so schlecht. Einflüsse, die natürlich auf diese Entzündungsreaktionen, auf Entzündungsneigungen Einfluss haben können, sind Nikotinabusus, Allergien, Autoimmunerkrankungen, Biofilme, natürlich auch der gastroösophageale Reflux, der manchmal relativ massiv sein kann und über den Epipharynx doch die Schleimhaut massiv beeinträchtigen kann. Sind Faktoren, die natürlich Entzündungsneigungen unterstützen. Antibiotika in so einem Fall sind nicht wirklich sinnvoll. experimentell wurde versucht, die Nebenhöhlen aus dem intraoperativ mit Mitomycin zu unterspritzen, um Vernarbungen im Rahmen der Wundheilung zu verhindern. Man hat zwar gesehen, dass einen Monat die Vernarbung etwas protrahiert werden kann, im Endeffekt hat man eigentlich nicht wirklich einen Benefit davon gehabt, daher sagt man, das Ganze wird eher auf experimenteller Ebene diskutiert. Wohl aber ist Dexpanthenol steigert die mukociliäre Clearance und Hyaluronsäure im Sinne der topischen Applikation kann die Krustenbildung vermindern. Es gibt auch Untersuchungen, also Quality-of-Life-Untersuchungen, weil man natürlich nicht allen Patienten immer das geben kann, was man gern möchte. Dass Raucher, Salicylat-intolerante Patienten und auch depressive Patienten nach einer Operation oft eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität erleben, obwohl, wenn wir da hineinschauen, das endoskopische Bild für uns persönlich eigentlich nicht ganz so zufriedenstellend ist. Und es gibt andere Arbeitsgruppen, die untersucht haben, dass ungefähr 70% der chronischen Sinusitiden, die operiert werden, eine signifikante Verbesserung aufweisen. Allerdings 20% der Patienten, die eine Polyposis-Nase gehabt haben, brauchen eine Reoperation. Und auch sogar 15% der Patienten, die keine Polyposis-Nase gehabt haben, und müssen sich einer Reoperation oder unterziehen sich einer Reoperation, wobei natürlich hier auch andiskutiert wird, gerade bei Patienten, die keine Polyposis-Nase haben, inwieweit das Ganze abhängig von der Operationstechnik, von der Ausdehnung der Operation und dergleichen abhängig ist. Eine amerikanische Arbeitsgruppe hat auch noch untersucht, wenn man Patienten sehr intensiv mit konservativen Maßnahmen vorbehandelt, dass man dann 50% sogar eine Beschwerdefreiheit erreichen kann, sodass die sogar die FES in Frage stellen. Ich stelle halt in Frage, wie lang diese Beschwerdefreiheit andauert, möchte aber nicht negieren, dass eine intensive präoperative konservative Behandlung in vielen Fällen die Operation aufschieben lässt und manchmal die Patienten einen Zustand erreichen, wo sie sagen, die Lebensqualität ist in Ordnung, ich will eigentlich nichts machen. Und ich sage immer, wenn der Leidensdruck da ist, kommen die Patienten von selber wieder. Langfristig bedeutet das Vernarbungen mit funktionellen Störungen der Nebenhöhlenbelüftung und auch des Sekretabtransportes müssen einer Reoperation unterzogen werden. Letztlich können wir durch regelmäßige Kontrollen, regelmäßige Reinigung der Patienten durch Kochsalzspülung, die sie natürlich selber durchführen, die Anwendung von topischen Kortikosteroiden plus minus Antibiotika und systemischen Kortikoiden ein stabiles Zustandsbild erreichen. Und wenn das Zustandsbild sich halt verschlechtert und letzten Endes der Patient dem Leidensdruck dann wieder unterliegt, ist eine Refes erforderlich. Ein kurzes Beispiel, ein Patient, der wurde zum dritten Mal zu einer Fest zugewiesen, nachdem er schon zweimal operiert worden ist und eigentlich immer sehr erfolgreich postoperativ die Monate danach mit entsprechender Nachbehandlung gewesen ist, wird zum dritten Mal zu einer Refes geschickt. Wir haben ihn dann mit systemischen Kortikosteroiden über 4 Wochen anbehandelt und hatten dieses Ergebnis und der Patient war beschwerdefrei. Sie sehen hier einen schönen Einblick in die Kieferhöhle, da in das Siebbein hinauf und wenn man die Optik ein bisschen kippt, sogar in den Rezessus frontalis hinauf. Wir haben den Patienten nicht noch einmal operiert. Aber es zeigt ganz einfach, dass der Patient offensichtlich eine Schleimhautproblematik hat, die ich ihm nicht wegoperieren kann. Und ich sage dem Patienten immer, ich kann die Schleimhaut nicht auswechseln. Und wir müssen einen Weg finden, wie wir uns durch diese Situation der Stabilität durchmanövrieren. Manchmal, in vielen Fällen, kann man mit einer konservativen Therapie sehr gut jonglieren. Es geht nicht immer. Wie kann ich den Behandlungserfolg verbessern bzw. versuchen zu erreichen? Wie wir heute schon gehört haben, eine differenzierte Diagnostik im Sinne, ist es ein akutes Beschwerdebild, ein chronisches Beschwerdebild oder sind funktionelle Probleme aufgrund von anatomischen Verengungen ausschlaggebend für die rezidivierenden Beschwerden. Ganz wichtig ist die Erwartungshaltung des Patienten, weil auch Patienten mit mäßigen Erfolg in unseren Augen unter Umständen subjektiv einen sehr großen Erfolg haben und letzten Endes die Therapie der Sinusitis ist eine individuelle Therapie. Es gibt keine Kochrezepte, die ich bei jedem Patienten anwenden kann und dann weiß ich, okay, das geht gut, sondern es ist ein Erheben der Anamnese. wie wir heute gehört haben, ein Betrachten der differenzierten Aspekte, die letztlich zu dem Krankheitsbild oder zu der Symptomatik führen und letztlich ausschlaggebend ist eine individuelle Therapieentscheidung. So, ich danke für die Aufmerksamkeit. Sie haben kurz sehr lange ausgehalten.